Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Lektorin, Verlegerin und Literaturagentin Elisabeth Ruge. Herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Gott, guten Tag.
Wir schauen auf die Themen des Tages, werden Fragen stellen, bestimmt nicht alle endgültig beantworten können. Aber eine Grundfrage der Menschheit, liebe Frau Ruge, die ist jetzt offenbar beantwortet. Nämlich die Frage danach, was war zuerst? Die Henne oder das Ei? Haben Sie eine Vermutung? Haben Sie davon gehört? Es gab eine kleine
Nein.
Meldung.
Ja. Ich bin frappiert. Ich würde denken, das Ei.
Es ist andersrum.
Oh.
Das Huhn.
Das Huhn.
Sagen zumindest Forscher aus Bristol, aus dem englischen Bristol und dem chinesischen Nanjing, die herausgefunden haben, dass die frühen Vorfahren unserer heutigen Hühner gar keine Eier gelegt haben, sondern direkt lebendige Küken geboren haben.
Ach.
Sollen. Ich habe diese wichtige Nachricht, ich gestehe es, der Bild-Zeitung entnommen und mit vielen Formulierungen und auch Schlüssen der Bild-Zeitung bin ich nicht einverstanden, aber hier fand ich einen sehr schlüssigen Abschlusssatz zu der Meldung, die nämlich gefragt haben, warum mussten wir auf diese simple Erkenntnis eigentlich so lange warten?
Ja, vielleicht, weil wir den chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nie trauen wollen.
Tja. Gute erste These. Und ich würde aber auch sagen, vielleicht als Übertragung auf das, was wir hier heute haben, manchmal dauern Dinge eben etwas, gerne auch in der Politik, aber dann geht es los. Das Gebäudeenergiegesetz, meine Damen und Herren, es hat es jetzt wirklich geschafft in den Deutschen Bundestag. Das ist unser erstes Tagesthema heute. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einer Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast. Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Heute Vormittag ist das passiert, was schon kaum noch möglich erschien, nämlich dass das berühmt-berüchtigte Gebäudeenergiegesetz, das Heizungsgesetz, in den Bundestag kommt. Heute war die erste Lesung am Vormittag begleitet mit einer Debatte im Bundestag und der zuständige Minister Robert Habeck, der sich da rhetorisch nochmal bemüht hat, Kompromisslogiken zu erklären, aber möglicherweise auch Weiterentwicklungen von altbekannten Kompromisslogiken dieser Republik.
Frau Merkel sagte, als sie ein Klimaschutzpaket der damals Großen Koalition vorstellte, Politik ist die Kunst des Möglichen. Das mag man so sehen, aber es ist natürlich eine Beschränkung in der Ambition. Was diese Regierung in den letzten 15 Monaten gezeigt hat, ist, dass Politik die Kunst des Möglichmachens ist.
Robert Habeck hat das gesagt vor wenigen Stunden im Bundestag. Elisabeth Ruge ist bei mir, Verlegerin, aktive Beobachterin des politischen Geschehens in diesem Lande. Ja, wenn Sie das hören, was kriegen wir jetzt quasi Merkel plus? Reicht Ihnen das?
Nee, so hatte ich das auch nicht verstanden. Robert Habeck beherrscht nach wie vor die Kunst, Dinge doch ziemlich klar zu sagen und sie doch relativ freundlich zu sagen. Das heißt nicht, dass er versöhnlerisch ist, aber er schlägt ja nicht diese hohen Töne an, die im Grunde genommen alle Debatten dann sofort abtöten und man hört auch gar nicht mehr zu. Ne? Und er hat natürlich recht. Also das große Problem der Ampelregierung im Moment ist, abgesehen von einem kleineren Partner in dieser Regierung, natürlich die sehr schwierige Lage, die sie geerbt haben und das, was sie eben in kürzester Zeit auf die Beine stellen mussten.
Aber wenn Sie sagen, schwierige Lage, die Sie geerbt haben, und da kommen wir jetzt zur politischen Substanz.
Ja.
Diese Ampelkoalition hat beispielsweise ein Klimaschutzgesetz geerbt. Das ging heute parallel einher mit diesem Gebäudeenergiegesetz, dass da die neuen Rahmenbedingungen, Leitlinien dieses neuen Klimaschutzgesetzes, das man geerbt hat, von der Großen Koalition vorgestellt wurden und das verwässert wird, wo diese berühmten Sektorenziele beispielsweise für den Verkehrssektor herausgenommen werden. Das heißt, man hat etwas geerbt und macht nicht mehr möglich, sondern macht de facto weniger.
Ich weiß nicht. Ich denke, das ist Teil eines großen Kompromisspaketes, wo man an bestimmten Stellen nachgegeben hat, um etwas zu erreichen. Und das Wichtigste war eben, dass man heute über dieses Gesetzesvorhaben im Bundestag debattiert. Das empfinde ich auch als Allerwichtigstes, dass wir wirklich mal weiterkommen. Und auch wenn das, was beschlossen werden wird, vermutlich also mir überhaupt nicht reicht, ist es wichtig, dass wir mal einen neuen Standard einziehen.
Okay, also Sie sind noch dabei, sagen, okay, lieber Politik der kleinen Schritte, wenn Sie zu kurz greifen, selbst dann. Besser als eine Politik, die gar nichts macht.
Ja, das erstens auf jeden Fall, aber es sind nicht nur kleine Schritte. Also ich denke, dass dieses Gesetz, wenn man es auf den Weg bringt, auch die Verschmelzung quasi des Gebäudeenergiegesetzes mit den kommunalen Anforderungen, nicht? Also wirklich Energiebeschaffung langfristig zu planen, dadurch auch zum Beispiel die Fernwärmenetze eventuell zu vergrößern, auszubauen, all diese Dinge, das muss auf den Weg gebracht werden. Also wir haben keine Zeit. Also da ist viel Ärgerliches unterwegs passiert. Wir hätten über dieses, ich hätte es begrüßt, wenn dieses Gesetz viel früher beraten worden wäre. Man hat gehört, dass da beraten wird über etwas, wo man vielleicht noch nicht mal die neueste Textvorlage hat, nicht? Das ist alles sehr ärgerlich, aber es hängt schon damit zusammen, dass eben der Koalitionspartner FDP diese Beratung wirklich lange torpediert hat.
Ja, aber weil Sie gerade gelobt haben, dass man jetzt auch die kommunalen Wärmeversorger und genau diese Netze mit einbezieht. Das beispielsweise war ja ganz offenbar eine Forderung der FDP, die gesagt hat, warum steht das eigentlich nicht drin? Warum verknüpfen wir das nicht? Jetzt ist es verknüpft. Man könnte, das ist die FDP-Rhetorik, aber vielleicht ist ja was dran. Vielleicht zu dem Schluss kommen, sie haben es jetzt wirklich besser gemacht durch ihren Protest, durch ihr Zögern, durch die Forderung, lieber Robert Habeck, nein, wir sind noch nicht zufrieden.
Ja, da würde ich Ihnen recht geben. Ich wünschte, die FDP hätte diese konstruktiven Vorschläge früher eingebracht. Also einige Vorschläge der FDP finde ich nicht konstruktiv. Einige Sachen halte ich für Augenwischerei. Also wenn immer wieder abgehoben wird auf Biogas, auf Wasserstoff, da wird den Leuten vorgegaukelt, dass es eben Alternativen gibt, die meiner Meinung nach, wenn ich den Experten glaube, also so wirklich nicht in der Zukunft vorhanden sein werden. Das geht ja da um die Einbauung das Einbauen der Gasheizungen, weiterer Gasheizungen. Aber ich habe schon das Problem, das grundsätzliche Problem, dass ich bei dieser ganzen Auseinandersetzung innerhalb der Koalition, aber auch bei der Opposition, vor allem bei der CDU, CSU sehe und eben innerhalb der Koalition bei der FDP, ist, dass ich das Gefühl habe, so richtig aktiv wurde man, als man gemerkt hat, dieses Thema könnte Probleme, parteipolitische Wählerprobleme stabilisieren. Ja, also die FDP hat plötzlich gedacht, gut, also wenn wir hier jetzt quasi uns dagegen stemmen, dann sind wir diejenigen, die davon profitieren.
Also so parteipolitisches Kalkül.
Parteipolitisch. Und bei der CDU, CSU, die ist nun in einer Megakrise, weil sie merken, trotz ihres populistischen Geschreis und vieler wirklich unmöglicher Sachen, die da gesagt werden, gehen dann offensichtlich viele Wähler, Wählerinnen, also wenn die Bundestagswahl demnächst stattfände, würden sie angeblich für die AfD wählen, stimmen. Und das ist sehr ärgerlich, weil wir es hier mit einem großen existenziellen Thema zu tun haben und ich bei denen, die blockieren, doch im Großen und Ganzen das Gefühl habe, die Gründe der Blockade sind nicht inhaltliche letztlich und deswegen verunsichern sie also die Wähler und Wählerinnen, sondern es geht um Parteipolitik.
Ja, ich meine, es ist natürlich erstmal die erste Aufgabe der Opposition, wenn wir mal auf CDU, CSU schauen, Regierungspolitik zu kritisieren, kritisch zu begleiten und möglicherweise, und an dieser Stelle spiele ich mal Jens Spahn ein aus der Debatte, der frühere Gesundheitsminister, jetzt als stellvertretender Fraktionschef eben auch gerade für diese Fragen, also Energie dergleichen zuständig ist, der im Bundestag gesagt hat, naja, es ist letztendlich auch nicht einfach als Opposition da vernünftig mitzuarbeiten.
Seit Monaten das gleiche Spiel bei diesem Heizungsgesetz, dem GEG. Streit, Koalitionspapier. Gleich am nächsten Tag wieder Streit, neues Papier, wieder Streit. Die Ampel und das Gag, das ist längst ein Running Gag, nur kein lustiger. Also jetzt wieder ein Papier. Dieses Mal zwei Seiten Leitplanken, zwei Monate nach dem Kabinettsbeschluss. Das sind Leitplanken für eine Koalition, die längst den Kurs verloren hat. Und das ist das eigentliche Problem in dieser Debatte.
Jens Spahn.
Ja, also erstmal freue ich mich, dass ihm mal ein Wortspiel gelungen ist, weil man ihm sonst ja eigentlich kaum vor Langeweile noch zuhören kann. Er hat sicherlich recht, dass wir es hier mit einer Krise der Koalition zu tun haben. Also da würde ich ihm nicht widersprechen. Aber dass wir es eben mit einer so gigantischen Baustelle zu tun haben, das hat natürlich auch mit der CDU zu tun, die eben über viele, viele Jahre unter anderem in der Großen Koalition nicht das geleistet hat auf diesem Themenbereich, auf diesem Themenfeld, das hätte geleistet werden müssen. Ja, aber es ist eben doch so, dass relativ wenig inhaltlich kommt, sondern ich habe das Gefühl, die Verunsicherung bei den Wählerinnen und Wählern, bei den Menschen, die konfrontiert werden mit diesem Gesetz, hat einerseits sicherlich mit einer Kommunikationslücke zu tun, also der Regierung, das und auch aus dem, interessanterweise, aus dem Wirtschaftsministerium, wo sonst gut kommuniziert wird.
Wo der Meister der Regierungskommunikation
ja,
ist. Ne?
Genau, ja, genau, das ist schon ärgerlich. Aber
wobei viele sagen, dass das genau die Diskrepanz ist, offenbar beim Robert Habeck, dass er ein Meister der Formulierung ist, aber offenbar über weite Strecken nicht ein Meister des Gesetzgebungshandwerks.
Ja, das mag sein, dass es da Defizite gibt. Es ist aber auch, es sind besondere Gesetze, die da geschmiedet werden müssen. Und ich finde es schon sehr ärgerlich, dass die Menschen, die versuchen zu verstehen, was da auf sie zukommt, mit so viel Desinformation aus der Opposition, von der AfD gar nicht zu schweigen, aber auch aus den Reihen der FDP konfrontiert werden. Das ist unlauter und das deprimiert mich ehrlich gesagt zutiefst. Also Lanz hatte vorgestern, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, ich habe es auf Twitter entdeckt, eine Sternstunde, als er eben einen FDP-Politiker damit konfrontierte, dass sie sich einen bezahlten Berater leisten, der, und das hat der FDP-Politiker auch zugegeben, der wirklich desinformierende Beiträge, ja, beratend in die Politikfindung dort eingibt, ja. Mhm. Und das war wirklich eine dolle Nummer. Das geht über 2-3 Minuten. Und der Mann weiß gar nicht so richtig, wohin. Okay. Weil er dann am Schluss auch sagt, ja, stimmt, ich würde dem auch nicht zustimmen. Ich finde das falsch, was der Berater, der arbeitet ja auch nicht für mich, sagt er dann. Also
Habe ich nicht gesehen, muss ich mal reinschauen.
Ja,
wobei ich ja auch immer natürlich mit Information und Desinformation, gerade als Journalist, vorsichtig bin. Also es gibt, glaube ich, Dinge, die man wirklich erhärten kann. Und dann gibt es auch Dinge, die sind im Interpretationsspielraum. Ne? Mhm. Also diese Frage, was kostet der Umbau Richtung Wärmepumpe. Ich habe da leider aber auch im Hinterkopf, und das war mal ein rhetorischer Punkt, den Christian Lindner gemacht hat, der mal darauf verwiesen hat, dass er ja, ich glaube, privat das mit der Wärmepumpe sehr schnell hinbekommen hat, sie einzubauen. Die Grüne Parteizentrale, die Grüne Partei, die das seit Jahren probiert, ganz konkret bis jetzt gescheitert ist über Jahre, weil es halt einfach unglaublich kompliziert ist in so einem Altbau. Was ich damit sagen will, ganz häufig sind es natürlich auch Interpretationsspielräume, mit denen wir zu tun haben.
Das stimmt auf jeden Fall, also ganz richtig. Aber es ist eben nicht eine Frage des Interpretationsspielraums, wenn die Leute jetzt angehalten werden, Gasheizungen einzubauen und gesagt wird, die werden dann ja langfristig sowieso nicht mit Wasserstoff befeuert
oder
werden.
Oder Biogas, genau.
Oder Biogas. Mhm. Und es stimmt einfach in diesem Umfang nicht. Und es kann sein, dass die Menschen da auch in eine riesige Kostenfalle hineingelenkt werden. Denn irgendwann muss dann, wenn man feststellt, der Prozentsatz nicht an erneuerbare Energie, der eben also Lieferant darstellen soll, ist nicht zu ermöglichen mit diesem System, das sie eingebaut haben, dann werden sie eben vor viel größeren Kosten stehen, abgesehen davon, dass die Gaskosten einfach enorm hoch bleiben werden. Ne?
Elisabeth Ruge, das Gute ist, dass ab heute der ganz geordnete parlamentarische Prozess beginnt, um all solche offenen Fragen, Details dergleichen zu klären. Man nennt es Gesetzgebungsprozess, er beginnt jetzt beim Gebäudeenergiegesetz. Drüber gesprochen haben wir hier im Deutschland von Kultur, beim Blick auf die Themen des Tages. Wir sind gleich bei einem anderen Thema, der europäischen Flüchtlingspolitik. Heute steht es ganz formal auf der Tagesordnung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Das Thema, über das wir jetzt sprechen, mit meinem heutigen Gast, mit der Verlegerin Elisabeth Ruge, nämlich die Flüchtlingspolitik. Es gibt aber leider einen viel drängenderen, viel traurigeren Anlass, nämlich dass mindestens 78 Menschen ertrunken sind im Mittelmeer nach dem Untergang eines Flüchtlingsbootes vor der griechischen Küste. Frau Ruge, das ist ja die gesicherte Zahl, die 78 Toten. Man weiß nicht mal, wie viele Menschen wirklich auf diesem Boot waren, wie viele vermisst werden, wie viele dann möglicherweise doch noch auch auf diese Zahl hinaufgerechnet werden müssen. Die große Frage, die natürlich da politisch im Raum steht, seit Monaten, wollte ich sagen, eigentlich seit Jahren: Was können wir tun, damit diese Dramen nicht einfach die Normalität bleiben im Mittelmeer? Wir haben ja jetzt, also ich verkleinere mal die Frage, wir haben eine politische Antwort jetzt zunehmend erkennbar, nämlich eine europäische Asylpolitik, die sagt, wir wollen am besten verhindern, dass Menschen überhaupt erst so nah rankommen, also sie an den Außengrenzen außen vor halten.
Ja, also wenn es nicht so zynisch wäre, dann könnte man sagen, in einem großen Spielfilm wäre das sozusagen jetzt die tragische Antwort, nicht, oder Sichtbarmachung des großen Problems, nachdem wir diesen sehr fragwürdigen Vorschlag nun auf dem Tisch haben für eine EU-Flüchtlingspolitik, die ja auf scharfe Kritik gestoßen ist. Es gibt ja diesen offenen Brief von 700 Anwältinnen, Anwälten, Juristinnen, Juristen, die alle darauf aufmerksam machen, dass wir, Zitat, nicht das Recht auf Schutz abschaffen dürfen, nicht? Mhm. Und da wirklich ein großes Problem sehen. Und vor allem nicht sehen, weil sie eben mit der großen Frage angefangen haben, die wir hier beide jetzt nicht beantworten werden, die aber im Raum steht. Das ist ein riesiges Thema. Warum kommen die Menschen zu uns? Und dann wird immer gesagt, ja, also die Menschen, die ein Recht auf politisches Asyl haben, die dürfen auch weiterhin kommen. Die Menschen, die nur kommen, weil sie, das wird dann auch so ein bisschen despektierlich ausgedrückt, die eben doch einfach mal ein bisschen mehr Geld dazu verdienen wollen, die wollen wir gleich mal vorne, also außen vor lassen, nicht? Aber das sind ja Menschen, die aus wirklich existenziellen Armutsbedingungen teilweise zu uns kommen. Und dann muss man eben, wenn man bei ihrer großen Frage bleibt, eben auch sagen, diese Bedingungen haben wir teilweise mitgeschaffen, ja, durch eine verfehlte Klimapolitik zum Beispiel. Ja. Das ist jetzt gigantisch, so weit will ich nicht gehen, aber auf jeden Fall wird an der Ursache, an den Gründen, warum die Menschen zu uns kommen wollen, durch diese EU-Flüchtlingspolitik nichts, aber auch wirklich gar nichts geändert.
Es gehört auch seit Jahren zum rhetorischen Instrumentenkasten, ne? Die berühmten Fluchtursachen bekämpfen, was dann wirklich passiert, wie viel die EU-Handelspolitik auch ganz konkret tut, die EU-Fischereipolitik, vor afrikanischen Küsten die Gründe leerfischt und dergleichen mehr. Also da kann man natürlich wirklich ins Detail gehen. Ich habe es ja gesagt, die Ministerpräsidenten tagen heute dann später auch mit Olaf Scholz, um eben auch zu fragen, ja, wie kriegen wir das hier vor Ort hin mit den Menschen, die kommen. Ich hatte heute ein interessantes Missverständnis in der Redaktion, als mein Redakteur Jan Gavard mir zurief, ja, ich habe da eine interessante Aussage von Kretschmer, der gesagt hat, naja, Deutschland kann mit der liberalen Flüchtlingspolitik so alleine nicht weitermachen, weil man dann alleine dasteht in Europa. Und ich hatte halt Kretschmer verstanden, Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident von Sachsen. Aber nein, es war dieser Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg, den ich Ihnen kurz mal einspiele aus dem Gespräch mit Markus Lanz.
Verstehen Sie, wenn wir zum Schluss das einzige Land sind in Europa mit einer liberalen Flüchtlingspolitik, dann wollen ja alle dahin, das ist ja jetzt schon, dass die meisten nach Deutschland wollen. Irgendwann platzt es. Ist doch klar, wenn alle anderen eher zumachen und wir die Einzigen sind, die es nicht machen, dann irgendwann funktioniert das nicht mehr. Deswegen ist dieser Kompromiss so wichtig.
Das sagt ein Politiker, der natürlich ganz konkret verantwortlich dafür ist, Menschen Unterkünfte bereitzustellen, der dann auch vor Ort dafür verantwortlich ist, dass das soziale Gefüge funktioniert in den Gemeinden. Und da sind wir natürlich bei dieser Frage der Möglichkeit, wie groß sie sind.
Ja, klar. Also darüber muss man nachdenken und das würde ich auch überhaupt nicht kleinreden wollen. Allerdings sollte ja ein Bestandteil einer EU-Flüchtlingspolitik eine gerechte Verteilung auf die EU-Mitgliedstaaten sein. Und damit wäre ja schon ein Teil des Problems gelöst, wenn man das eben hinbekäme. Dass wir das eben nicht hinbekommen mit eher populistischen Regierungen, die das einfach rundum ablehnen, mit denen wir aber, siehe Polen, im Moment ganz andere Dinge zu verhandeln und zu regeln haben, nämlich den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, wo wir wichtige Verbündete sind. Das ist im Moment in Europa eine sehr, sehr komplizierte Gemengelage. Es hat auch einfach sehr viel mit Geld zu tun. Und man kann immer sagen, wir haben nicht genug Geld, wie unser Wirtschafts-, wie unser Finanzminister das immer wieder sagt. Aber vielleicht müssten wir eben doch durch eine andere Besteuerungspolitik, das klingt jetzt extrem, aber mehr Mittel zur Verfügung stellen, um hier in diesem Land einfach Infrastrukturen aufzubauen, die einerseits es ermöglichen, Menschen, die zu uns kommen und zu Recht zu uns kommen und unseren Schutz also rechtmäßig einfordern, dass man die besser unterbringen kann, dass man aber auch für die Kommunen insgesamt mehr tun kann, wenn es um Kita-Plätze, wenn es um öffentlichen Nahverkehr geht, wenn es um Krankenversorgung geht und so weiter. Und dadurch eben auch diesen Drift in den Rechtspopulismus abbremsen, der sehr viel mit den wirtschaftlichen Verhältnissen zu tun hat und natürlich die Menschen noch fremdenfeindlicher werden lässt. Das ist ein großes Problem europaweit. Es hat aber auch, glaube ich, damit zu tun, dass manche Menschen hier einfach nicht hoch genug besteuert werden.
Okay, ja, also ich meine, klar, Geld ist immer gut, aber wir haben ja auch erlebt in den letzten Jahren, Geld war in Deutschland eigentlich nicht das Problem. Also wir hatten Jahre der Haushaltsüberschüsse, dann hatten wir Jahre, wo auch jeder Finanzminister gesagt hat, Corona-Aushilfsprogramme, Ausgleichsprogramm und dergleichen mehr. Geld spielte bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt nicht die ganz große Rolle und wir haben trotzdem gesehen, dass das nicht unbedingt die Probleme löst. Erstens, weil es einfach auch ausgegeben werden muss. Also es muss sich dann auch jemand drum kümmern, beispielsweise Klar. diese Unterkünfte zu bauen oder andere Bedingungen zu schaffen. Was ich damit sagen will, es ist eben das Geld nicht alleine, sondern auch diese Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz, der Veränderung, wie schnell sich eine Lebenswelt, Umwelt verändert, die das, glaube ich, ein bisschen komplizierter noch macht.
Also da haben Sie recht. Ich würde trotzdem immer Clinton zustimmen, der irgendwann mal gesagt hat, it's the economy, stupid, in einem anderen Zusammenhang. Aber das steht leider immer im Zentrum der Überlegungen, weil es wirklich ins Kleinste bei den einzelnen Menschen geht. Wir leben in einem Land, das eine fremdenfeindliche Tradition hat. Da haben Sie komplett recht. Darum müsste man sich kümmern. Aber das Populistische.
So hatte ich das gar nicht unbedingt gemeint.
Nein, aber wir haben, ja. dass Sie das so nicht gemeint haben. Aber ich würde es einfach mal zusammenfassen,
Meinen Sie mehr als andere Länder?
Ach, das ist schwer zu sagen.
Weil gerade also, wenn man jetzt die europäische sagen, Asylpolitik ne? und wie sich da die Mehrheitsverhältnisse in Europa darstellen anschaut, könnte man vielleicht eher den Eindruck haben, da passt sich gerade auch Deutschland in diesem restriktiveren Angang, wie er sich jetzt abzeichnet, möglicherweise sogar eigentlich einem europäischen Mainstream an.
Ja, das sehe ich auch. Also ich glaube, ich wollte ein bisschen weiter an die Wurzeln. Das führt jetzt vielleicht zu weit. Ich glaube, dass in Frankreich tatsächlich, wo es ja auch einen großen Rechtspopulismus gibt, der auf eine andere Weise zustande kommt. Ja, und ich glaube, dass man einfach vieles hier nicht aufgearbeitet hat. In der Bundesrepublik, aber auch in der DDR. Was eben rechte Strömungen anbelangt, die natürlich auch ihre Wurzeln haben in unseren Nazi-Jahren. Das heißt, da kann man an etwas andocken. Und ich glaube, dass diese Dinge aber dann eben ins Extremere geraten. Und das tun sie gerade. Also wenn wir an Herrn Aiwanger denken, ja, gerade.
Der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern.
Genau, ja. an diese Kundgebungen. Ich war gerade in München und habe diese Plakate gesehen gegen Drag, die transfeindlichen Plakate, die einen wirklich an das Dritte Reich erinnern. So ist es, ja. Also ich war geschockt, als ich das erste Mal dieses Plakat gesehen habe vor ein paar Tagen. Ich glaube, da müssen wir einfach sehr aufpassen. Und ich denke, ein Hebel, um die Menschen irgendwie wieder zu öffnen, ist tatsächlich, ihre eigenen Lebensbedingungen vernünftiger handhabbar zu machen. Und wenn man eben Bereiche hat, die ökonomisch wirklich abgehängt sind. Und ich meine damit nicht nur die östlichen Bundesländer. Ich meine auch Länder in Bayern, also Bereiche in Bayern, wo es große Porzellanfabriken wie Arzberg und so weiter gegeben hat, die alle aufgrund der globalen Verhältnisse geschlossen sind, wo es eine große Arbeitslosigkeit gibt, wo ganze Bereiche im Grunde genommen von dem öffentlichen Verkehrsnetz abgeschlossen sind, wo Menschen einfach ein sehr hartes Leben führen. Da schafft man eine Grundlage für eine Offenheit für Populistisches, für Rechtsextreme, für Fremdenfeindliches. Und das spielt eben in diese Diskussion eben doch in einem großen Maße mit und führt dazu, dass die Fronten sehr hart werden und Menschen wirklich vergessen, was so die ja rechtsstaatlichen Grundlagen unserer Gesellschaft sind und dass wir die nicht einfach verwässern oder abbauen dürfen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast bei mir ist Elisabeth Ruge, Verlegerin und Literaturagentin. Und ich habe hier die Taz vor mir, die Tageszeitung aus Berlin. Ich weiß nicht, Frau Ruge, ob Sie die schon gesehen haben heute. Die Ampel steht noch, ist da zu lesen und dazu ein schönes Foto von den Ministerinnen und Ministern, die gestern die nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt haben und dafür extra zu Fuß durchs Regierungsviertel gelaufen sind, an einer roten Fußgängerampel kurz stehen bleiben mussten. Also Christian Lindner, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Nancy Faeser, die Innenministerin, Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, die etwas gemacht haben, was Deutschland ja bisher so noch nicht hatte, nationale Sicherheitsstrategie. Das klingt so ein bisschen so, das klingt so groß. Das klingt so für mich so nach Washington, White House, oder? Sind wir da jetzt in so eine Liga aufgestiegen?
Ja, wobei ja eine ganze Reihe von westlichen Demokratien mit nationalen Sicherheitsstrategien unterwegs sind, schon lange. Also nicht nur das Weiße Haus, es ist ja auch eine vernünftige Sache.
Ja, haben Sie das auch jetzt, sagen wir mal, in den inhaltlichen Ausprägungen verfolgt? Es gab ja beispielsweise auch die Diskussion darüber, bräuchte man so etwas wie einen nationalen Sicherheitsrat? Da bin ich jetzt wirklich gedanklich so Situation Room, so heißt das, ne? Ich wollte gerade sagen Emergency Room, das ist was anderes.
Panic Room,
ja. Also wo man im Prinzip so eine Art Sicherheitskabinett hat. Das ist ja zum Beispiel etwas, was jetzt nicht damit beschlossen wurde, weil es da doch Unschlüssigkeiten im Kabinett gab, ob man sowas braucht.
Ja, also da war ich jetzt zum ersten Mal seit langem wirklich d'accord mit der FDP, die ja gesagt hat, es hat mich richtig gefreut und auch erleichtert. Das war natürlich Frau Strack-Zimmermann, mit der man noch am besten auskommt. Die sagen, sie werden weiterhin also diesen nationalen Sicherheitsrat fordern. Und das ist auch richtig so, denn es geht eben um die große Umsetzungsproblematik. Man ist da ja sehr integrierend vorgegangen. Man hat eben gesagt, es geht hier nicht nur um militärische Gefährdungen und Angriffe, sondern es geht um vieles in dieser nationalen Sicherheitsstrategie. Es geht auch um Cyberattacken und so weiter. Und man muss aber, wenn man doch also all diese Ressorts, all diese Ministerien, all diese Experten nicht zusammenführen will, die dann eben auch Entscheidungen treffen, die umgesetzt werden und man wegkommt gerade von dem parteipolitischen Klein-Klein, über das wir jetzt so viel geredet haben, da braucht man eben eine Institution, die das dann eben auch beschließt, die Beschlüsse fasst und sie umsetzt.
Nicht? Aber höre ich bei Ihnen richtig raus, es ist ja auch eine Kritik, die es gab, dass das letztendlich so eine Art großes Sammelsurium ist, dass da jeder nochmal einen kleinen Spiegelstrich reinschreiben wollte, was jetzt eine Sicherheitsbedrohung sein könnte, dass es dadurch letztendlich auch ein Haufen Papier ist, ohne dass es wirklich eine richtig starke Handlungsgrundlage hat?
Ja, also ich habe jetzt das Papier nicht mehr im Detail angeschaut, deswegen will ich jetzt auch gar nicht das in irgendeiner Weise bewerten. Aber es ist so, dass man zum Beispiel von den Ländern gehört hat, dass sie in keiner Weise in diese nationale Sicherheitsstrategie, in die Erarbeitung involviert waren.
Und von den Bundesländern?
Von den Bundesländern,
ja,
also nicht?
Okay.
Die immer wieder darum gebeten haben, die nicht mit an den Tisch geholt wurden. Und die haben jetzt gesagt, das ist dann eben keine nationale Sicherheitsstrategie, sondern eine Bundessicherheitsstrategie. Ischinger hat gestern hier im Deutschlandfunk ein sehr gutes, also der ehemalige Direktor der Münchner Sicherheitskonferenz, ein sehr gutes Interview gegeben, eine Einschätzung. Und da hat er gesagt, es sind auch nicht die europäischen Partnerländer mit hineingeholt worden oder die wichtigen Verbündeten. Und er erzählte, dass als Frankreich vor einigen Jahren eben sein Weißpapier, so wird diese nationale Sicherheitsstrategie, also in einem kleineren Maße wurde sie auch so bei uns genannt, eben neu gefasst hat, überarbeitet hat, da wurde er eingeladen, daran teilzunehmen. Nicht? Mhm. Also man hat schon das Gefühl, das ist vielleicht auch, da sind wir wieder beim Thema des Tages, vielleicht auch der Schwäche dieser Koalition, auch der Auseinandersetzung zwischen Grünen, SPD, zwischen Bundeskanzleramt, Außenministerium, Auswärtigen Amt geschuldet. Man hat sich irgendwie vielleicht auch nicht getraut, noch mehr Leute an den Tisch zu holen, noch mehr Konflikt, aber konstruktives Konfliktpotenzial, nicht noch mehr Absprachen treffen zu müssen. Und das schwächt natürlich diese Unternehmung sehr.
Es spricht ja wirklich erstmal nichts dagegen, diesen Dialog zu suchen und dann einzugrenzen und dann zu sagen, darauf können wir uns festlegen und nicht auf einen ganz, ganz langen Katalog, wo irgendwie die Frage Trinkwasserversorgung, die keine Frage wichtig ist, bis hin zu militärischen, klassisch militärischen Fragen, alles seinen Spiegelstrich kriegt. Weil Sie gerade Frankreich sagten, das ist für mich die interessante Erfahrung, die ich gemacht habe vor vielen Jahren in meinem Studium, als ich in die Politikwissenschaft in Frankreich eingestiegen bin in meinem Auslandsjahr und dann sofort Kurse bekommen habe zur Geopolitik. Ein Begriff, der, wenn man in sagen Deutschland der frühen 2000er Jahre Politikwissenschaft studiert hat, einem nicht begegnet ist. Oder wenn, dann vielleicht so als Konstrukt einer alten Machtlogik, der wir aber gar nicht mehr so folgen wollen. Ich habe so den Eindruck, dass das dokumentiert auch ein bisschen, dass Deutschland da ja die klassische Geopolitik auch ein Stück weit auch erst lernen muss.
Ja, also Deutschland muss vieles lernen. Da ist auch in anderer Hinsicht ein großer Widerspruch verborgen in diesem Papier. Das kann man rauslesen, dass ein Großteil der Auswärtigen, der Außenpolitik in den westlichen Demokratien doch mit China und Amerika im Blick gemacht wird. Dass es da eben doch die Wahrnehmung einer realen Bipolarität gibt, die man eigentlich nicht leugnen kann, die man auch bei allen Überlegungen mit einbeziehen muss. Und Scholz aber beispielsweise immer von einer Multipolarität spricht. Und das ist so ein bisschen Wunschdenken. Denn letztlich, ja, ich glaube, es ist ein bisschen Wunschdenken. Und das sind Dinge, die lauern offensichtlich auch, wenn man den Kommentaren glaubt, also auch noch in diesem Papier. Da ist vieles, was, glaube ich, noch zu klären ist.
Elisabeth Ruge ist mein Gast hier heute im Deutschlandfunk Kultur und hat mir gerade gesagt, sie würde am liebsten gleich heute direkt ins Kino gehen, um nämlich einen Dokumentarfilm zu sehen, der heute anläuft. Tanja, Tagebuch einer Guerillera. Eine Geschichte, aber erzählen Sie am besten selbst, weil Sie haben ja offenbar die Begeisterung, eine Geschichte einer jungen Niederländerin, die sich der FARC angeschlossen hat.
Genau, die, glaube ich, als junge Studentin und mit einer Au-pair-Stelle nach Kolumbien gegangen war und offensichtlich so zutiefst erschüttert war über die wirtschaftlichen Bedingungen, die tiefe Spaltung, die sie in diesem Land wahrnahm, dass sie sich eben tatsächlich der FARC angeschlossen hat. Später hat man ihre Tagebücher veröffentlicht. Man weiß nicht genau, ob sie eventuell schon noch während ihrer Zeit dort große Zweifel hatte und vielleicht auch den Weg rausgesucht hätte. Das ist nicht passiert. Inzwischen wird sie von Interpol gesucht. Und es ist eben ein wirklich offensichtlich enorm interessanter, differenzierter, nachdenklicher Film über diese junge Frau, aber eben auch über ja, Fragen, was ist Terrorismus, was ist berechtigter, bewaffneter Kampf, nicht? Das alles wird gestellt in einer großen Geste des Fragestellens, ja, und diesen Fragen Raum zu lassen und diesen Raum nicht immer gleich mit den ganz schnellen, einfachen Antworten zu versiegeln, zu schließen.
Tanja Neimeyer heißt sie. Wir haben einen ganz kleinen Auszug aus diesem Film.
When I joined the FARC, I wanted the world to change. I wanted the world to be a little bit more equal, a little bit more fair.
Also sie wollte eine Welt, die gleicher ist, die fairer ist, als sie eben sich der FARC angeschlossen hat. Idealismus, der dann aber, ich meine, wir wissen, welche Rolle die FARC auch spielt und was die FARC getan hat, einen letztendlich zum Terrorismus führen kann und führt.
Ja, das ist natürlich eines der großen Themen dieses Filmes, ist auch ein großes Thema hier bei uns im Lande. Wir müssten uns eigentlich immer noch mit der RAF auseinandersetzen, mit solchen absoluten interessanten Figuren, die sich eben in den Terrorismus verirren. Wir müssen uns natürlich auch mit der NSU weiterhin auseinandersetzen. Wir haben eine schreckliche Welle von extrem rechten Terror, nicht, der zu vielen, vielen Ermordungen geführt hat, in den letzten Jahren auch. Und das sind alles Dinge, die wir politisch bekämpfen müssen mit allen Werkzeugen, die eine Demokratie, eine funktionierende Demokratie hat. Aber es ist auch wichtig, dass man Ja, Ulrike Meinhof ist eine Figur, die mich immer wieder beschäftigt. Mhm. Eine hochintelligente, mir auch durchaus sympathische Frau in den Jahren, also soweit ich das verfolgen konnte, in denen sie eben als Autorin, als Journalistin gearbeitet hat. Und wo ich mich immer gefragt habe, wie es passieren konnte, dass sie sich so tief in etwas letztlich auch sehr Reales und dennoch auch sehr Irrationales verirrt hat.
Ja, es ist dieses, ich habe manchmal die Vermutung, es gibt im Prinzip, es ist immer schwierig, wenn man sagt, es gibt zwei Sorten von Menschen, aber es gibt eben so diesen Ulrike Meinhof-Typus, diese unglaubliche Weltbeobachtung, Intelligenz und dann Konsequenz. Also wo man irgendwann vor den Dingen steht und sagt, wenn wir das konsequent zu Ende denken, dann kann man nur in den Kampf gehen. Und es gibt leider beim Terrorismus, vielleicht steht Bader dann exemplarisch dafür, eher so dieses grobschlächtige, vielleicht auch etwas dümmliche, was dann dazu führt. Aber ich finde diesen Gedanken interessant, den Sie hatten, also wie Demokratien auch letztendlich doch irgendwie als Grundvoraussetzung schaffen müssen und aufpassen müssen, dass das sozusagen aus Idealismus nicht Terrorismus wird? Oder ist es eine individuelle Verantwortung? Wahrscheinlich kommt man aus dieser Nummer nicht raus. Ne?
Ja, aber es ist schon eine große gesellschaftliche Verantwortung. Also solche Dinge wie Hanau müssen verhindert werden und können auch verhindert werden, wenn man nicht immerzu wegschaut. Also es ist einerseits die große Verantwortung, den Dingen klar ins Auge zu sehen und darauf eben dann mit allen Mitteln des Rechtsstaates zu reagieren. Auf der anderen Seite steht dann eben bei einigen Menschen ja auch an, die sich in bestimmte Bereiche verirrt haben. Also wie holt man diese Menschen auch wieder zurück? Das ist ja auch eine große Frage. Es ist auf jeden Fall ein Prozess, der eine Demokratie herausfordert, der aber absolut notwendig ist in aller Ernsthaftigkeit, um eine Demokratie am Leben zu erhalten.
Das sind die großen Fragen, die ich anfangs meinte, die wir auf jeden Fall ansprechen können, aber wahrscheinlich nicht abschließend beantworten, anders als die Henne- und Ei-Frage Elisabeth Ruge zum Anfang unseres Gesprächs. Wir sind am Ende unseres Gesprächs und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute hier waren.
Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen.